Episode 151 von Win Today, Hockey, O'Clock. Roger Bader, Teamchef, ÖEHV, Nationalteam.
Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir schon im Torhüterbereich sehr unerfahren waren an dieser, und ich sage das schon, sei heute das auch nach der Weltmeisterschaft gesagt, das wird eine große Herausforderung für das österreichische Eishockey sein. Einfach international Torhüter, die zu Hause bei ihrem Club als Nummer 1 jede Woche 2 Spiele haben, bei uns im Nationalteam einsetzen zu können. Das sage ich nicht erst jetzt, das sage ich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass das eine ganz, ganz große Herausforderung und auch Gefahr ist. Und das hat sich einfach gezeigt.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie. Nee.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Es ist einer der schönsten Anlässe des Eishockey-Jahres, nämlich dass auch im Nationalteam endlich wieder die Saison losgegangen ist und es gab das erste große Turnier in der vergangenen Woche. Vielleicht nicht mit den Ergebnissen, die sich Team Austria erhofft hat, aber sicherlich ganz viel, das man mitnehmen kann für die weitere Planung im Nationalteam-Jahr. Wir werden über so viele Themen plaudern, die das ÖEHV-Nationalteam betrifft und das Ganze natürlich mit dem Sportdirektor und auch Headcoach von Team Austria. Immer wieder eine Freude, dich, Roger Bader, hier bei Win Today Hockey O'Clock begrüßen zu dürfen.
Gerne, ich freue mich auch jedes Mal dabei zu sein.
Roger, das letzte Mal, dass wir oder als wir über das Nationalteam gesprochen hatten, war das ein paar Wochen nach der WM. Du warst mitten im Aufarbeitungsprozess, hast dann auch am Ende angekündigt, dass du dich auf ein paar Wochen Ruhe freust, die du dann auch mit Familie und ganz entspannt verbringst. Und dann aber wiederum ist es so, dass du diese Doppelfunktion bekleidest. Einerseits Sportdirektor, andererseits Headcoach des A-Nationalteams. Was ist so die stressigste Phase zwischen oder nach einer WM und vor einer WM für dich mit dieser Doppelfunktion? Würde jetzt annehmen, die ganzen Planungen und alles, was ins Nationalteam ja reingeht, wo ja viel im Sommer passiert, diese Arbeit, die dann niemand sieht, muss unfassbar anstrengend sein. Ist das die intensivste Zeit oder ist das dann doch WM-Vorbereitung oder vielleicht ganz was anderes?
Gut, es ist natürlich ein 12-Monate-Job, den ich habe. Es ist immer irgendetwas. Manchmal sind andere Schwerpunkte. Die für mich persönlich anstrengendste Zeit ist sicher die WM-Vorbereitung. Das ist klar. Da hat man keinen freien Tag. Vielleicht, soll ich jetzt mal sagen, inklusive WM, über 7, 8 Wochen habe ich eigentlich keinen einzigen freien Tag. Das ist sicher für mich physisch und mental die anstrengendste, aber auch die spannendste und herausforderndste Zeit. Aber so gesehen geht es über die ganzen 12 Monate, gibt es immer wieder Dinge, die besonders anstehen. Mal sind es die Nachwuchsnationalmannschaften, mal ist es die Trainerausbildungsagenten, mal sind es gewisse Projekte, die man vorantreibt für die Zukunft. Was die Planung einer Nationalteamsaison betrifft, ich bin bekannt dafür, dass ich immer sehr früh dran bin und immer alles sehr strukturiert haben möchte und gut organisiert. Und darum beginne ich eigentlich den Tag nach dem letzten WM-Spiel schon dran, weil man trifft dann im Kongress auch physisch die Leute, die gleiche Funktion haben bei anderen Nationen und macht eigentlich schon Turniere und Spiele aus, sofern sie nicht schon wegen längerfristigen Verträgen klar sind. Und ich bin da wirklich auch immer früh genug dran. Also für mich ist nach der WM nicht gleich Urlaub, sondern das ist eigentlich eine ziemlich anspruchsvolle Zeit auch. Und so richtig Urlaub mache ich dann erst wirklich im Juli.
Schon eingangs angesprochen, wir werden über viele Themen sprechen. Wir werden natürlich über den Deutschlandcup und was sich dort ereignet hat sprechen. Wir werden über das nächste Turnier auch plaudern, das der ÖEHV-Nationalmannschaft bevorsteht. Das ist dann ein Heimturnier im Dezember. Und für all diejenigen, die jetzt auch zuhören, schon mal die Ohren spitzen. Es wird dann nämlich an dieser Stelle auch für dieses Turnier Karten zu gewinnen geben. Wir werden über diverse Auswahlprozesse auch im Team sprechen und wir werden auch über das plaudern, was dich gestern beschäftigt hat, nämlich ein Coaches-Seminar von, für mich, als ich das gehört und gelesen habe, unfassbarer Größe. Möchte aber noch ganz kurz bei diesen Planungen bleiben. Du hast an dieser Stelle auch schon in den vergangenen Monaten angeführt, dass es ein klein wenig Arbeit bedurft hat, zum prestigeträchtigen Deutschlandcup eingeladen zu werden, mit den gestandenen A-Nationen auch auf Augenhöhe zu agieren, von denen auch mehr als nur akzeptiert, nämlich eben eingeladen zu werden. Gibt dann aber neben dem Novemberfenster noch ein Dezemberfenster, ein Februarfenster und dann gilt es auch, den April hinführend zur WM im Mai zu planen. Und das gemeint, diese Planungen sind im Regelfall durch dich oder von dir sehr schnell bearbeitet und sollen auch einem Ende zugeführt werden. Aber wie stressig ist es tatsächlich, diese Turniere einzutüten, diese Turniere zu planen, auch entsprechend hochwertige Gegner dann an den Start zu bekommen?
Ja, es braucht einfach von mir Initiative. Das heißt, ich gehe diese Leute von den Top-Nationen direkt an und versuche sie zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee sei, Österreich einzuladen. Aufgrund auch deshalb, weil wir in den letzten Jahren eindeutige und klare Fortschritte gemacht haben. Auch bei der WM-Vorbereitung, als es darum ging, zum Beispiel das Testspiel gegen Kanada zu sichern, aber auch Spiele gegen Deutschland, Lettland, die Medaillen gewonnen haben an der letzten Weltmeisterschaft. Ja, da gehe ich aktiv auf die Leute zu und natürlich hilft es, wenn wir gute Resultate gespielt haben und gezeigt haben, dass wir Fortschritte gemacht haben, weil dann wollen auch die guten Nationen gegen uns spielen, um zu sehen, warum haben die Fortschritte.
Jetzt gibt's den Deutschlandcup, jetzt gibt's das Heimturnier im Dezember und das ist insofern spannend, als dass du jemand warst, der immer schon Proponent für diesen Dezember-Break war, dass der tatsächlich auch ligaweit eingehalten wird, dass das Nationalteam einen weiteren Termin bekommt. Wie mühselig war dieser Kampf um den Dezember-Break?
Kampf und mühselig würde ich jetzt nicht sagen. Ich verstehe das zwischen Liga und Nationalteam oder Verband einfach unterschiedliche Interessen da sind. Es ist nicht jemand der beiden Parteien der Böse oder der Gute, sondern jeder hat einfach sein Interesse. Also das Ligamanagement muss schauen, dass sie den Spielplan ordentlich rüberkriegen über die ganze Saison. Und hätten darum gern den Dezember als Spieltermin. Ich kann das verstehen. Und umgekehrt ist es so, dass ich einfach der klaren Auffassung bin, dass wenn wir eine Top-12-Nation werden wollen, dass wir uns auch so benehmen müssen wie eine Top-12-Nation, was die Vorbereitung betrifft. Und es ist praktisch, alle Top-12-Nationen außer Deutschland nutzen diesen Dezember-Break. Also möchte ich ihn auch nutzen, weil wir einfach auch diese internationalen Spiele brauchen. Es sind jetzt im Ganzen 16 Spiele vor der Weltmeisterschaft, die wir über das ganze Jahr bestreiten mit unterschiedlichen Kadern. Manchmal freiwillig die Kader unterschiedlich, manchmal unfreiwillig, wie jetzt im Deutschlandcup, wo es viele Ausfälle wegen Verletzungen und Krankheiten gab. Aber diese 16 Spiele, die machen uns besser. Und das ist meine Aufgabe oder meine Leidenschaft und mein Ziel, das österreichische Nationalteam besser zu machen.
Diesbezüglich auch die konkrete Frage, was kann dieser Dezember-Break bringen? Also abgesehen davon, dass die meisten Top-Nationen eben mit der Ausnahme von Deutschland, wie du angesprochen hast, diesen Dezember-Break nicht nutzen. Bisher oder oftmals in den letzten zwei Jahrzehnten war es der November-Break, war es der Februar-Break und in diesen zwei Monaten dazwischen oder zweieinhalb Monaten ist nicht allzu viel passiert, was das Nationalteam anbelangt. Wie nützlich ist es dann mittendrin doch nochmal einen Zusammenzug zu haben?
Also jetzt haben wir es möglicherweise falsch verstanden. Die Top-Nationen, die nutzen eben den Dezember-Break alle.
Entschuldigung, ob das verdreht.
Deutschland ist die einzige Nation von den Top 12, die ihn nicht nutzt. Also und eben darum wollen wir ihn auch nutzen, weil alle anderen ihn eben nutzen. Also zum Beispiel, was ja auch auf uns Einfluss hatte, betreffend Deutschland Cup, die Schweiz konnte anstelle von Russland jetzt mit den großen vier mitmachen, mit Finnland, Schweden, Tschechien und eben jetzt neu der Schweiz und die spielen im November, die spielen im Dezember, die spielen im Februar, die machen das dreimal. Und das ist ja auch der Grund, weil die Schweiz nicht mehr am Deutschlandcup teilnimmt, und das jetzt auch verlängert habe bis 2027, dort nicht mehr teilzunehmen, konnten wir einspringen dort. Das hat uns geholfen. Und diesen Dezember-Break, es sind einfach zwei weitere Spiele. Es ist eine Gelegenheit, Spieler zu testen, die im November nicht dabei waren, teilweise überprüfen, wie waren die WM-Kandidaten, wie sind die in Form, gibt es neue Kandidaten, die sich zeigen wollen, weil ich beobachte die Spieler natürlich in den Clubs, was sie dort tun, regelmäßig, auch im In- und Ausland, besuche sie auch, spreche mit ihnen, spreche mit ihren Coaches, mit ihren Sportdirektoren, aber die Leistungen, die sie zeigen im Rahmen des Nationalteams unter den Bedingungen, die wir haben, die werte ich natürlich auch eigentlich sogar höher, als wenn sie die Leistungen vom Club. Und darum ist es für einen Spieler durchaus wichtig, zu kommen, zu zeigen, eine Visitenkarte hinzulegen. Kann ich im Nationalteam auf gutem Niveau spielen oder nicht?
Du bist ja auch bekannt dafür, die Lineups immer wieder unterschiedlich anzulegen, auch mal mit einem eher nicht Prospects-Team, aber einer bewusst jungen Mannschaft, dann wieder mit einer veteranisierten Mannschaft, das auch zu unterschiedlichen Punkten in der Saison, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mit welcher Philosophie bist du, was die, also jetzt mal abgesehen davon von Absagen, Verletzungen und dergleichen, aber mit welcher Grundphilosophie bist du an das Lineup im Deutschlandcup rangegangen und wie könnte sich das verändern hinblicklich oder hinsichtlich auf das Dezember-Turnier?
Ja, das schaut man auch die ganze Saison an. Wen will man wann sehen? Und es ist für mich so, dass ich eigentlich die Spieler über 30, nicht alle, aber die meisten, in der Regel nur einmal einberufe in diesen drei Turnieren und mir dann überlege, wann am ehesten. Und dann jetzt beim, da hängt es natürlich schon von der Qualität vom Turnier ab. Also im Deutschlandcup wollten wir stark besetzt auftreten, weil es eben ein gutes Turnier ist, weil eben mit Slowakei, Deutschland und Dänemark wirklich starke Gegner sind, die auch ziemlich gut besetzt am Turnier angetreten sind. Das wollten wir auch. So wie letztes Jahr, wo wir ja 2 von 3 Spielen gewinnen konnten. Leider hat sich dann das so ergeben, dass wir überdurchschnittlich viele Ausfälle hatten, mit was Verletzungen und Krankheiten betrifft. Und das war nachweislich so, dass es so ist. Einige sind jetzt noch out, wie ich gehört habe. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mehr Prospekt- und Perspektivspieler im Team hatten, als wir das eigentlich wollten. Und darum hat das eine gewisse Substanz gekostet jetzt im Deutschlandcup. Also wir waren nicht so stark besetzt wie letztes Jahr, wenn man denkt, dass wir letztes Jahr doch mit Spielern wie Dominik Heinrich, mit Benjamin Nissen, mit Lukas Haudo, mit Marco Kasper angetreten sind. Diese Spieler waren alle nicht dabei dieses Mal. Das hat ein bisschen Substanz gekostet. Und weil das jetzt so war, wird das auch meine Einberufung für Dezember beeinflussen, weil ich wollte ursprünglich, wie gesagt, im November Deutschlandcup relativ stark prominent auftreten und im Dezember dann eher den Herausforderern die Chance geben. Da jetzt aber aus den genannten Gründen nicht viele Absagen gibt, werde ich wahrscheinlich viele, die jetzt abgesagt haben oder absagen mussten, so muss ich sagen, aus medizinischen Gründen im Dezember berücksichtigen.
Dieses Dezember-Turnier ist ein hervorragender Stichwort, weil es an dieser Stelle dafür nämlich auch Karten zu gewinnen gibt. Es wird ein Vier-Nationen-Turnier sein, bestehend aus Österreich als Heimmannschaft, wenn man so will, in Klagenfurt. Gespielt werden Partien im Halbfinal-Finalmodus. Österreich trifft, wenn meine Informationen korrekt sind, und das wird sich dann hoffentlich die nächsten Tage auch bestätigen, im Halbfinale auf Ungarn. Im anderen Halbfinale duellieren sich Italien und Polen, also die neueste A-Nation auch mit dabei. Und danach geht's einen Tag später im Finale bzw. Spiel um Platz 3 dann im Turnier entsprechend weiter. Dieses Turnier findet am 14. Dezember und am 15. Dezember statt. Österreich wird am 14. in jedem Fall die Abendpartie absolvieren. Und hier bei Winter Day Hockey O'Clock gibt es 5x2 Karten zu gewinnen. Und da haben wir gedacht, wir machen das dieses Mal ganz einfach, damit es auch vielleicht die Reaktion schnellsten trifft oder gerade die das am Morgen im oder am Weg in die Arbeit, zur Schule, Universität oder wohin immerhin hören. Die 5 schnellsten Reaktionen die mich erreichen, ob das auf Social Media ist, @MartinPfann auf Instagram und Twitter oder via E-Mail hockeyoclock101@gmail.com. Mit einem Kartengesuch bekommen einmal zwei Karten für ein sicherlich cooles Spiel vor sicherlich cooler Kulisse. Klagenfurt in den vergangenen Jahren immer schon toller Boden, auch für das Nationalteam gewesen. Und wenn man mit großen Eishockey-Nationen Roger auch so ein klein wenig auf Augenhöhe agiert, dann passt irgendwie auch die Story dazu, die du mir vor der Aufzeichnung unseres Gesprächs erzählt hast, dass es nämlich ursprünglich ein Drei-Nationen-Turnier geworden ist oder gewesen wäre, aber eine Mannschaft oder eine Nation dich dann auch angesprochen hat und gesagt hat, hey, können wir bitte mitmachen? War auch nicht immer so, dass Turniere in Österreich etwas waren, auf das andere Nationen geschielt haben. Was ist da genau passiert? Wie hat sich das genau zugetragen, dass aus einem Drei doch ein Vier-Nationen-Turnier geworden ist?
Ja, also man trifft sich ja im Kongress zum Beispiel, das ist der Mid-Season-Kongress vom IHF, wo ich als Sportdirektor anwesend bin. Das ist ein Pflichttermin für einen Sportdirektor, das sind alle Sportdirektoren dort von allen Nationen. Dort haben wir im Übrigen auch den Deal mit Kanada unterschrieben, der dann im Anfangs Mai dieses Spiel stattfindet. Ja, man trifft sich dort und es ist interessant zu sehen, dass ich eigentlich immer alles schon besetzt habe und andere Nationen sind noch am Verzweifeln suchen nach Gegnern, auch in der WM-Vorbereitung. Also ich musste konkret anderen Nationen absagen für die WM-Vorbereitung, weil wir voll sind. Und jetzt in diesem Fall hat mich der Sportdirektor, den ich gut kenne von Italien, angefragt, eben wegen Dezember. Sie haben nichts, können wir teilnehmen bei euch? Da mussten wir finanzielle Bedingungen finden, dass es möglich ist. Und wir haben jetzt aus diesem Drei-Nationen-Turnier ein Vier-Nationen-Turnier gemacht. Und ich denke, da haben wir dann bei den Italienern auch wieder mal was zu gut, wenn wir es brauchen. Und so ist das entstanden.
Und um diesem Vier-Nationen-Turnier auch nochmal entsprechend Rechnung zu tragen, gibt's am Vorabend dieses Turniers auch das nächste Event aus der mittlerweile doch sehr beliebten Reihe Win Today Hockey O'Clock on Tour. Ja, der Tross wird am 13. Dezember nach Klagenfurt aufbrechen. Dort wird's im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena Hockey Talk vom Allerfeinsten geben. Im Laufe der Woche werden dann auch die ersten Gäste dort publik werden, was jetzt schon dazu gesagt werden kann. Es gibt eine streng limitierte Gästeliste und als Getränkesponsor des Abends wird die Hirter Brauerei in die Bresche springen. Es wird den ganzen Abend Freigetränke geben. Heißt, Spitzensport, über den wir uns unterhalten dürfen, mit ÖEHV-Nationalteam-Fokus in Klagenfurt am 13. Dezember ab 19 Uhr im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena mit Freigetränken. Kann eigentlich keinen besseren Kickoff geben als das, um dann auch das Vier-Nationen-Turnier entsprechend einzuläuten. Wenn wir bei diesem Turnier sind, dann auch noch die letzte Frage dazu, weil dieser Dezember-Break ja noch kompakter ist als der Break zum Deutschland-Cup. Du hattest dort eine in Wahrheit volle Woche Vorlauf bis zum Turnier, das am Wochenende stattgefunden hat. In diesem Dezember-Break wird am Sonntag noch Liga gespielt. Dann sind de facto 2,5 Vorbereitungstage für die Mannschaft, aber da sind natürlich auch Reisen und dergleichen inkludiert. Und dann diese zwei kompakten Spieltage. Inwieweit sind da auch Trainingseinheiten und alles geballter, intensiver? Inwieweit müssen sie das sein, um bei so einem Turnier dann auch realisieren zu können?
Ja, es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. In der Regel spielt die Eisliga am Sonntag noch. Das heißt, wir holen die Spieler zwar schon am Montag, haben dann aber in der Regel kein Eistraining, weil ich am Sonntag noch gespielt habe. Es war gar in seltenen Fällen schon so, dass ich trotzdem eins gemacht habe. Aber in der Regel trainieren wir nicht auf dem Eis am Montag. Wir machen ein kleines Workout im Kraftraum, haben am Abend eine Taktikbesprechung. Aber sonst geht das relativ gemerklich am Anfang zu und her. Aber dann ist dann der Dienstag ist dann ein Tag, wo wir zweimal aufs Eis gehen. Einfach weil wir Inhalte trainieren müssen. Und in der Regel ist dann der Mittwoch ein Training am Nachmittag frei und dann sind Donnerstag, Freitag zwei Spiele. Jetzt im Dezember im Deutschlandcup war es so, dass am Donnerstag ein Spiel war, da war am Freitag ein spielfreier Tag. Das hat dann dazu geführt, dass man noch einmal trainieren und nachschärfen konnte, um dann Samstag, Sonntag zwei Spiele zu spielen. Diese drei Training am Anfang, diese zwei Training am Dienstag und eines am Mittwoch, das braucht's einfach. Man muss sich mal vorstellen, wir hatten am Deutschlandcup 23 Spieler dabei, Feldspieler aus 15 verschiedenen Clubs. Wir brauchen diese drei Training schlichtweg, um sie alle aufs gleiche Boot zu bringen, was Tempo, Intensität, aber natürlich auch was Spielsystem betrifft, damit sie in der Lage sind, zusammen dann als Team zu agieren. Trotzdem haben wir oft im ersten Spiel, gerade im November, wenn wir das erste Mal international spielen, Mühe mit der Intensität, obwohl wir darüber reden, obwohl wir es wissen, das am eigenen Leib dann zu erleben, ist trotzdem immer jedes Mal wieder eine Herausforderung. Aber diese drei Tage, diese zwei Tage mit diesen drei Eistrainings, das ist so strukturiert, dass wir einfach alles durchnehmen, was wir brauchen, um am Dienstag dann kompetitiv zu sein.
Und das bringt mich zu etwas, das sich am gestrigen Tag, also einen Tag nach dem Deutschlandcup, zugetragen hat. Eine Coaching-Klinik, ein Coaching-Seminar, das ich persönlich noch nicht so auf der Rechnung hatte, das aber vielleicht dann auch dadurch, dass wir jetzt drüber plaudern, dann mehr Leuten innerhalb Eishockey Österreichs zumindest dann grob was sagen wird. Und wo immer auch die Frage stellt, also du hast über 100 Coaches versammeln können. Und bist mit denen ins Seminar gegangen. Was wird dort konkret besprochen? Was ist da gestern in Salzburg passiert?
Also es ist so, diese Coaches Clinics wurde 2013 von meinem Vorgänger, dem Sportdirektor Alpo Suhonen, gegründet. Ich wurde selber als Gastreferent eingeladen im Sommer, das war damals im August 2013. Ich war damals noch nicht beim Österreichischen Eishockeyverband und habe nicht gewusst, dass ich jemals hier sein werde. Und ich habe einen Vortrag gehalten über Schweizer Eishockey. Die Schweiz hat da gerade irgendwie ein paar Monate vorher die Silbermedaille geholt, das erste Mal an einer AWM. Und ich habe einen Vortrag gehalten, was ist passiert im Schweizer Eishockey in den letzten 20 Jahren. Ja, ein Jahr später war ich dann beim Österreichischen Eishockeyverband, zuerst als Ausbildungschef und dann später in der Funktion, die ich jetzt habe, Teamchef und Sportdirektor. Ich habe dann diese Coaches Clinics weitergeführt, die es also jetzt seit 10 Jahren gibt. Und die gibt es zweimal im Jahr, einmal im November und einmal im April. Und es ist ein sehr guter Anlass für die Trainer, es ist auch ein wenig ein Pflichttermin, weil man auch das braucht, um die Trainerlizenz zu verlängern. Es gibt auch noch Alternativen, wo man das auch machen kann. Aber diese Coaches Clinics ist von dem her wertvoll, weil wir gute Referenten haben. Wir laden zum Beispiel immer zwei Gastreferenten ein im November aus dem internationalen Eishockey oder auch aus anderen Sportarten. Und gleichzeitig aber, wenn natürlich 100 Leute einen Tag miteinander verbringen von allen Clubs, dann redet man natürlich in den Pausen, man redet beim Mittagessen untereinander und das sind sehr, sehr wertvolle Networking-Anlässe und das ist jedes Mal, ich bin immer begeistert, schon letztes Jahr im November hatten wir eine tolle Veranstaltung mit zwei Top-Referenten, jetzt wieder mit zwei Top-Referenten, ist immer jedes Mal ein Top-Anlass und gestern war das wirklich ein Highlight mit diesen 100 Coaches als Zuhörer.
Ich glaube, egal in welcher Sportart, sobald man es irgendwo schafft, 100 Trainer aus einem Bereich zu versammeln, hat man schon logistisch was richtig Großes aufgestellt. Ist das aber auch so der Anlass, vielleicht über generelle strategische und philosophische Ausrichtungen zu sprechen, oder findet das anderswo statt? Ich muss ein klein wenig ausholen, weil ich glaube, dass das mittlerweile eh hinlänglich bekannt ist, aber der FC Barcelona mit der legendären Nachwuchsakademie, und ja, es ist Fußball und natürlich nicht zu 100% auf Eishockey umzulegen, die deklinieren am Anfang des Jahres und sobald jemand in die Organisation kommt, von oben nach unten durch, wie gespielt werden soll, was die generelle Philosophie ist, damit diese Spieler dann von einem Altersschritt und Altersstufe in die nächste dann sofort system-ready sind. Gibt es solche Dinge beim ÖERV auch? Ist es genau dieses Coaching-Seminar, wo solche Dinge besprochen werden, oder findet das in einem anderen Forum statt?
Ja, also das findet ganz sicher statt. Wir haben ja auch ein anderes Medium, das ist dieses Mentoring-Programm. Wir besuchen die größten Clubs von Österreich einmal pro Saison. Jetzt gerade nächsten Montag wird das in Wien der Fall sein, wo wir den ganzen Tag auch Vorträge halten, auch Elternabende machen und unsere Philosophie dort rüberbringen. Aber das war gestern auch ein Thema. Wir haben vor einem Jahr mit Reto Klee, den Verantwortlichen vom EV, Zug gehabt. Heute eine der absolut ersten Adressen im Schweizer Eishockey, der hat den Club vorgestellt, auch die Akademie, die sie haben, die glaube im Moment einzigartig ist in ganz Europa. Und gestern war der Sportdirektor von den ZSC Lions, man muss sich vorstellen, in der Nachwuchsabteilung von Zürich hat es 1600 Nachwuchsspieler. Muss ich das mal vorstellen, die haben 74 Mannschaften. Das ist nicht, und das mal zu hören, wie die das machen. Also, da gibt's ein Budget in der Nachwuchsabteilung ein Budget von 5 Millionen Euro. Also, Schweizer Bank, aber das ist 1-1 ungefähr. Und, das mal zu hören, und dann aber gleichzeitig haben wir auch interne Vorträge. Also, ich habe jetzt für einmal auch vom Deutschland Cup geredet und eben auch über ein paar taktische Dinge, wie wollen wir Tore schießen. Dann hat auch der ausbildungsverantwortliche Nachwuchs, Florian Müschel, einen Vortrag gehalten über Trainerausbildungsseminare, die er besucht hat und hat das weitergebracht und so. Ist eine gute Mischung zwischen Informationen und Ausbildung und philosophischen Sachen. Wir hatten gestern auch den Leiter der Trainerausbildung vom Fußballverband, Thomas Eidler, am Start, war auch ein hervorragender Vortrag. Da ging es auch um Philosophisches, auch um Spielphilosophie von Ralf Rangnick zum Beispiel. Das war wirklich in jeder Beziehung, das war die ganze Bandbreite, die wir dann jeweils anbieten. Das war ein hochklassiger Event gewesen.
Hört sich extrem spannend an, und allein wenn man bedenkt, wie die ZSC Lions und vor allem auch der EV Zug, die letzten Jahre der Schweizer Eishockey dominiert haben, sicher nicht verkehrt, von zwei absoluten Top-Organisationen Europas dann auch Einblicke zu bekommen und lernen zu dürfen. Einer, der auch diese Einblicke bekommen hat, Einblicke sicher auch, aber vor allem die Einblicke, ist Christoph Brandner. Der ist im Assistant Coach Team von Team Austria neu mit dabei. Und da gab es in den letzten Jahren ja immer wieder nicht ein Kommen und Gehen, aber Phil Lukas mittlerweile hauptamtlich als Trainer nicht mehr mit von der Partie, obwohl er sicher gerne möchte, war für alle Assistant Coaches, mit denen ich geplaudert habe, immer große Ehre, auch Team Austria repräsentieren zu dürfen. Dieses Mal waren es beim Deutschland Cup eben Christoph Brandner und Alexander Melitzer. Und ich glaube, das Gute für dich ist, nachdem sich in der Trainerausbildung hierzulande so viel getan hat und so viel verändert hat, dass du mittlerweile auch ein etwas breiteres Spektrum an Personal, aus dem du auswählen kannst, dass das vielleicht vor einer Dekade oder eineinhalb der Fall gewesen wäre. Aber wie suchst du dir die Assistants aus? Ich meine, abgesehen davon, dass sie Zeit haben müssen und auch willens sein müssen, viele Wochen harte Arbeit zu investieren. Aber was sind dir bei Assistant Coaches im Verlaufe eines Nationalteam-Jahres auch wichtig? Worauf blickst du?
Also es ist schon so, dass ich eine Kerngruppe habe von Leuten, denen ich vertraue. Manchmal teste ich einfach jemanden, probiere ihn aus, aber grundsätzlich dann, wenn es um die Wurst geht, ist das schon eine Kerngruppe von Leuten. Es ist nicht so, dass der Christoph Brandner neu ist, sondern er ist wieder dabei. Der war zum Beispiel an der Weltmeisterschaft 2018 in Kopenhagen, wo wir das erste Mal den Klassenerhalt geschafft haben, war er mein Assistant Coach. Er war auch mein Assistant Coach bei der U20 Weltmeisterschaft, die in Wien stattgefunden hat, 2015. Also er war schon einige Jahre im Mitarbeiterstab und konnte dann nicht aus beruflichen und anderen Gründen weiter dabei sein. Ich habe schon einige Zeit wieder versucht, ihn zu überzeugen, dass er zurückkehrt. Das ist mir diesen Sommer dann gelungen. Bin sehr froh, ist ein sehr guter Mann, aber wie gesagt, das habe ich gewusst, weil wir haben schon zusammengearbeitet. Und von daher habe ich eine Kerngruppe, wo es manchmal einfach Gründe gibt, warum sie dann nicht dabei sind. Positive Gründe natürlich im Fall von Phil Lukas, dass er selber Head Coach geworden ist. ist aber möglich, dass er vielleicht an der WM dann dabei ist, das werden wir noch sehen. Dasselbe mit Markus Peintner, er ist auch ein Vertrauter von mir und immer dabei, aber auch natürlich hat er einen Job beim KAC, dass er nicht immer dabei sein kann. Und Alex Melitzer ist immer wieder mal einer, der reingesprungen ist, war letztes Jahr an der Weltmeisterschaft, war früher schon bei der U20-Nationalmannschaft dabei. Es gibt da schon eine Kerngruppe, oder? Und erstens, ich muss ihnen natürlich vertrauen, dann müssen sie ein gewisses Know-how haben. Loyalität ist wichtig und es muss zusammen natürlich passen, weil im Trainerstab muss man perfekt miteinander zusammenpassen, umgehen und von daher. Aber dass ich immer wieder mal Gasttrainer einlade, österreichische, um auch zu sehen, ob das etwas wäre für die Zukunft. Mache ich eigentlich schon seit Jahren, auch bei den U-Nationalteams. Also jetzt gerade prominent diesen November war bei der U18 der Stefan Ulmer, der ehemalige Nationalspieler, als Gasttrainer, Assistenzcoach bei der U18 dabei. Einfach ihn mal ins kalte Wasser werfen und schauen, wie es weitergeht. Das mache ich immer wieder. Und ich glaube, die meisten von den Namen, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich irgendwann mal ins Nationalteam geholt und habe ihnen diese Chance gegeben.
Jemand, der auch immer wieder gern gesehener Gast ist beim ÖHRV und beim Herren-Nationalteam, ist dein guter Freund Arno Del Curto. Das beim letzten Mal, als wir miteinander gesprochen haben, schon gemeint, der macht das so lange, wie es ihn freut. Wie sehr freut es ihn denn aktuell? Wie lange darf man mit Arno Del Curto hoffentlich auch rechnen?
Ja, also diese Saison wird er dabei sein. Wir schauen uns immer Jahr für Jahr an miteinander. Er hat viele andere Projekte, andere Jobs und Projekte, wo er jetzt dabei ist und macht das nebenbei. Mich unterstützen dabei. Ich glaube, er hat Freude bekommen am österreichischen Eishockey und ist sicher eine gute Unterstützung für mich.
Wir haben es tatsächlich geschafft, eine halbe Stunde zu plaudern. Da sieht man dann wahrscheinlich auch, wie umfangreich das ganze Thema Verband und Nationalteams ist, bevor wir dann zum eigentlichen Grund deines Kommens hier bei Winter Day Hockey O'Clock dann auch dazu kommen. Das war jetzt, glaube ich, nicht unglücklich formuliert, aber bitte diesen Umstand zu verzeihen, nämlich der Deutschland Cup. Der hat sich am vergangenen Wochenende zugetragen. Am Ende sind gegen die großen A-Nationen Slowakei, Deutschland und mittlerweile muss man da auch Dänemark definitiv dazu zählen. 3 Niederlagen am Ende gestanden und wie immer nach so einem Turnier die Frage, wie intensiv, wie schnell, wie umfangreich passiert dieser Debrief. Wir sind jetzt heute am Dienstagmorgen mit diesem Gespräch betraut, wird wie immer am Mittwoch erscheinen. Wie viel dieser Woche bestimmt das zurückliegende Turnier deinen Terminkalender, deine Tagesarbeit?
Ja, also das ist eine rollende Planung ständig. Also ich bin gestern im Zugfahrt gewesen von Salzburg nach Wien. Da habe ich 2,5 Stunden, ein Debriefing gemacht, schon vorher, aber eigentlich findet das schon während dem Turnier statt, dass man Spiele sich teilweise anschaut, aber das geht jetzt die nächsten Wochen weiter, oder? Also ich werde das sicher jetzt in die Tiefe analysieren, indem ich die Spiele sowieso alle nochmal anschaue und dann auch die richtigen Erkenntnisse dazu nehme. Also grundsätzlich muss man sagen, dass bei 3 Nationen wie Dänemark, Slowakei, Deutschland ist es auf dem Papier normal, dass wir 3-mal verlieren. Das ist einfach, weil die besser sind. Also von daher waren das normale Resultate. Letztes Jahr war es eher unnormal, dass wir 2 von diesen 3 Spielen gewinnen. Das muss man einfach bei allem Freude am österreichischen Nationalteam wissen. Wir sind noch nicht so gut wie die 3. Vor allem, wenn eine Mannschaft so stark besetzt am Turnier teilnimmt, wie es zum Beispiel die Dänen gemacht haben, wo wirklich viele WM-Spieler am Ort waren. Wie ich schon anfänglich erwähnt habe, wir wollten mit einer relativ starken Mannschaft auftreten. Das heißt jetzt zum Beispiel Spieler wie Thomas Raffel, Peter Schneider, Manuel Gnal, die waren noch nicht dabei, aber andere WM-Spieler waren vorgesehen. Und ich hatte in den letzten 72 Stunden vor Treffpunkt 10 Ausfälle, was Krankheiten und Verletzungen betrifft. Einige habe ich sogar live miterlebt, Verletzungen, als im Spiel war. Und das hat schon Substanz gekostet. Das war ein Torhüter mit Duffy Kicker, dann waren es zwei Verteidiger und es waren 7 Stürmer. Also das heißt, es sind dann mehr als 2 Sturmlinien ausgefallen. Das haben wir alles ersetzt durch Spieler, die interessant sind, Perspektivspieler, aber natürlich war da einfach ein Substanzverlust da, das war ohne Frage so. Da muss man auch wissen, dass wir ja nach der Starkbaum-Ära unsere 2 erfahrenen Torhüter, David Kickert und David Madlener, haben, die WM-Erfahrung haben. David Kickert war jetzt nicht dabei. David Madlener war dabei, hat aber nur eine Periode gespielt und ist nachher krank abgereist. Also war auch krank. Das heißt, wir haben mit unerfahrenen Torhütern dann weiter gespielt. Die Torhüter-Ausbeute war dann nicht so gut, wie sie sein soll, oder vor allem, wie sie letztes Jahr war. Ist aber verständlich, weil wie soll ein Torhüter, der in den letzten 8 Spielen in der Liga 7-mal nicht gespielt hat, plötzlich Dänemark und Deutschland schlagen mit Big Saves in Serie. Das ist einfach nicht möglich gewesen. Und darum, wenn man Resultate beurteilt, muss man sie immer messen an den Erwartungen, oder? Wenn ich jetzt die gleichen Resultate hätte mit einer stark besetzten Mannschaft, müsste ich wahrscheinlich unzufrieden sein. Mit der Mannschaft, die sie am Start war, ist die Beurteilung dann fällt ein bisschen anders aus.
Ich möchte deswegen auch mit dir über ein paar neuralgische Punkte innerhalb dieses Turniers und auch der Spiele sprechen, weil du es vorher schon angesprochen hast, dass es immer wieder mal auch passiert ist, dass man gerade zu Beginn so eines Turniers nicht voll wach war da. Und auf Top-Niveau wird sowas auch entsprechend bestraft. Das hat sich dann auch mit dem letztlich schlechtesten Drittel, was den Drittelscore anbelangt, gleich bestätigt, dass man gegen die Slowaken nach 20 absolvierten Minuten mit 4-0 oder 0-4 aus österreichischer Sicht das Nachsehen hatte. Jetzt gibt es diesen langsamen Start, den natürlich jede Mannschaft vermeiden möchte, will letztlich niemand haben, aber wie sieht dann diese erste Drittelpause nach vielleicht so einem Auftaktdrittel auch aus? Wird da den Spieler nochmal der Kopf gewaschen oder ist es, weil sie eh alles Profis sind und sie wissen, dass sie sich am Riemen zu reißen haben, Business as usual? Wie war diese Drittelpause?
Ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Es war auch letztes Jahr so, dass das erste Drittel gegen Slowakei eigentlich nicht gut war. Wir haben auch dort gegen die Slowakei gespielt. Es war einfach 1-1 nach dem Drittel und nicht 4-0 wie dieses Mal. Und diese 4-0, das ist entstanden aus 10 Schüssen, das muss man auch wissen. Also es war jetzt nicht so, dass wir 20 Schüsse bekommen haben in diesem Drittel und nach Strich und Faden dominiert wurde. Aber wir haben die Fehler gemacht, die wir eigentlich immer ahnen, dass es ist, nämlich, dass die Spieler einfach von wochenlangen Angewohnheiten sich gewohnt sind, den Puck länger am Schläger zu führen, als wir es wollen international. Wir wollen, dass schneller gepasst wird, schneller entschieden wird. Wir trainieren das auch so. Und wir reden darüber, wir zeigen, was wichtig ist, und dann aber es am eigenen Leib zu erleben, wie die Slowaken ihr regelrecht Jagd auf unsere Verteidiger gemacht haben und sehr körperbetont gespielt haben. Wirklich ein aggressives, körperbetontes Spiel. Da waren die Spieler einfach überrascht, es dann wirklich live am eigenen Leib zu erleben. Dann sind diese Scheibenverluste passiert und was einfach auf diesem Niveau ist, da wird jede Scheibe direkt geschossen. Ohne lang. Und darum war auch die Chancenauswertung überdurchschnittlich groß. Gut. Und das haben wir natürlich in der ersten Pause nochmal wirklich angemahnt, dass man wirklich jetzt schneller spielen muss. Man hat nicht die Zeit, um Bogen zu machen und denken, dass man mit einer Körpertäuschung einen Gegner ausspielen kann, wie es in der Liga möglicherweise oder nicht nur möglicherweise ganz sicher der Fall ist, aber hier kommt sofort der nächste und wieder Körpereinsatz und wieder verlorene Scheibe. Und wo wir es vor allem dann auch hingekriegt haben, ist im spielfreien Tag, wo wir dann diese Szenen auch wirklich den Spielern gezeigt haben auf Video, wo sie und warum wir diese Tore bekommen haben. Und dann war schon eine markante Steigerung dann zum zweiten Spiel erkennbar. Das zweite Spiel gegen Deutschland fand ich übrigens war eines der besten Spiele in den letzten Jahren im November. Da hätten wir den Sieg verdient. Das war eine sehr gute Leistung. Aber im ersten Spiel leider wie immer dieses Lehrgeld bezahlen, obwohl wir es wussten. Aber zwischen Wissen und selber erfahren ist halt immer noch ein Unterschied.
gab immerhin auch doch ein paar Debütanten dann wieder im Team und stellen wir das spannend vor, dann eben vom guten Liganiveau zum exzellenten A-Niveau zu wechseln. Ich habe diese Diskussion auch immer in der Schweiz miterlebt, wo die Liga dann doch deutlich über die hiesige zu stellen ist und auch da erstmalige Nationalteamspieler und manche andere auch arrivierte Profis überrascht davon waren, wie der Wind auf A-Niveau weht. Aber weil du das angesprochen hast, die Schnelligkeit der Entscheidungen und wie schnell auch gespielt wird und wie wenig lang man den Schläger den Puck am Schläger behalten darf und dass man das auch trainieren kann und dass das auch trainiert wird. Wie muss man sich das vorstellen? Stehst du da daneben und pfeifst nach einer halben Sekunde, wo die Passabgabe schon hätte erfolgt werden, schon hätte erfolgen müssen? Wie trainiert man schnelles Eishockeyspiel?
Ja, die Übungen sind so ausgelegt, wir nennen das Transition-Verhalten-Übungen, dass die Verteidiger eigentlich den Puck nie länger als 2 Sekunden am Schläger tragen und dann schnell diese Pässe spielen müssen, dass das da braucht es einfach diese 3 Training auch am Anfang, um diese Angewohnheiten reinzubringen. Dann verlangen wir auch schon Körpereinsatz im Training, dass das quasi imitiert wird, was dann folgen wird bei den Spielen. Aber es sind halt nur 3 kurze Trainings. Es ist nicht 2-wöchiges Trainingslager, sondern es sind einfach 3 Trainings mit Spielern, die aus 15 verschiedenen Clubs kommen. Das heißt 15 verschiedene Coaches, 15 verschiedene Spielauffassungen. Und wir müssen versuchen, die dorthin zu bringen. Und das gelingt halt dann auch besser, wenn wir erfahrene Spieler dabei haben. Eben, ich möchte nochmal betonen, dass der Kader halt letztes Jahr viel stärker war, als wenn viele Spieler dabei waren, die noch nicht so viele internationale Erfahrungen halt haben. Dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Und ja, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir schon im Torhüterbereich sehr unerfahren waren an dieser und ich sage das schon, sei heute das auch nach der Weltmeisterschaft gesagt, das wird eine große Herausforderung für das österreichische Eishockey sein, einfach international Torhüter, die zu Hause bei ihrem Club als Nummer 1 jede Woche 2 Spiele haben, bei uns im Nationalteam einsetzen zu können. Das sage ich nicht erst jetzt, das sage ich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, dass das eine ganz, ganz große Herausforderung und auch Gefahr ist. Und das hat sich einfach gezeigt. Und noch einmal, es war ja nicht so, dass das erste Drittel irgendwie 20-5 Schüsse waren für die Slowakei, sondern es waren, glaube ich, 10-6.
Ja. In der Tat, und mit 22 Schüssen aufs Tor, 7 Tore machen, ist von der Scoring-Effizienz auch tatsächlich außerirdisch. Und weil du die Torhüter-Thematik ansprichst, bist nicht nur du, der seit vielen Jahren in dieses Horn stößt, sondern an dieser Stelle bei Winter Day Hockey Clock auch schon oft rein aktiv ist, zum Beispiel gewesen der Torhüter-Trainer des ÖHV-Nationalteams, der immer wieder gesagt hat, wir rasseln Sehnenauges in schwierige Zeiten, weil irgendwann die Karriere des Bernhard Starkbaum enden wird. Die ist diesen Sommer leider zu Ende gegangen, weil David Kickert und David Madlener auch nicht jünger werden und danach dann richtig dünn wird. Ich glaube, das Torhüter-Thema ist sicherlich auch etwas, das man dann formidabel am 13. Dezember bei Winter Day Hockey Clock on Tour in Klagenfurt diskutieren kann. Dort dann auch vor Publikum, möchte aber noch ein klein wenig auf den Deutschlandcup mit dir zurückblicken.
Entschuldigung, ich möchte noch was sagen zu den Torhütern, dass es nicht falsch rüberkommt. Das war kein Vorwurf jetzt an die Torhüter, weil es waren keine leichte sogenannte Eiertore dabei, die sie bekommen haben, sondern es war einfach so Querpass, Direktabnahme unter die Latte. Das war extrem schwierig, diese Situationen zu handeln. Und wenn du da erfahrene Torhüter hast, dann sind die sich das gewohnt. Die haben solche Spiele schon dutzendfach gehabt. Und die Torhüter, die wir jetzt eingesetzt haben, kannten dieses Niveau so in diesem Fall nicht. Und es ist kein Vorwurf von sich, sondern es ist nur einfach eine Feststellung, dass das eine Herausforderung für uns wird.
Wenn wir den Deutschlandcup noch ein klein wenig weiter analysieren, dann wahrscheinlich das Highlight aus österreichischer Sicht immer das Aufeinandertreffen mit dem nördlichen Nachbarn, aber auch spielerisch, du hast es schon angesprochen, ein Spiel, mit dem du sehr zufrieden warst und wo letztlich auch mit Benjamin Baumgartner ein Hattrick-Torschütze dann vorhanden war. Und gerade Benjamin Baumgartner, nicht nur im Nationalteam, eine sehr positive Erscheinung. Gerüchten zufolge wird er in der Schweiz gerade von mehreren Clubs umworben, weil er beim SC Bern auch wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt hat. Du kennst ihn gut, du verfolgst ihn schon seit langer, langer Zeit. Diese positive Form, die er im Club darlegt und auch zum Nationalteam mitgebracht hat. Wie beurteilst du die Entwicklung? Wie hast du die Entwicklung von Benjamin Baumgartner die letzten Jahre, vor allem in Bern, nach der schwierigen Zeit in Lausanne mitverfolgt, miterlebt?
Ja, ich kenne Benjamin Baumgartner schon lange. Ich habe ihn das erste Mal gecoacht, als er 15 war. Das war ein Turnier in Salzburg, ein internationales, wo wir mit einer U17 angetreten sind. Und da war er als 15-Jähriger, da war er sogar 14, als 2 Jahre jüngerer Spieler mit dabei im Team, war dort schon sehr gut. Und natürlich habe ich ihn verfolgt. Dann in Davos hat er 2 hervorragende Saisons gehabt, wurde dann... war dann der überragende Spieler beim Aufstieg der U20 in Minsk, wurde dann gedraftet, NHL gedraftet, und dann, ich weiß nicht, was in Lausanne nicht gestimmt hat, vielleicht war der Entscheid, nach Lausanne zu wechseln, nicht der klügste.
Aber so sind schon ganz andere Karrieren in Lausanne nicht wirklich in Trick gekommen.
ja, es war wahrscheinlich finanziell ein guter Entscheid, aber nicht sportlich. Und da ist er dann dort rausgekommen, hat in Bern die Chance bekommen, wobei letztes Jahr war jetzt auch noch nicht so toll. Da hat's auch, ging es dann auf und ab, aber jetzt dieses Jahr hat er viel Vertrauen vom Trainer bekommen, hat eine entsprechende Rolle, und das ist einfach etwas Wichtiges. Wenn man Vertrauen vom Trainer bekommt, dann spielt man auch mit Selbstbewusstsein, dann spielt man auch besser. Und das ist dieses Jahr absolut der Fall bei Bern. Und er spielt sehr gut dort. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass er in Bern bleiben wird. Logisch haben andere Clubs auch Interesse, aber in Bern hat er eine gute Position. Also persönlich glaube ich, dass das so sein wird. Er spielt jetzt auch nicht bei uns jedes Spiel so, dass er 3 Tore schießt natürlich, aber er ist sicher wieder ein Kandidat. Ich möchte erinnern, dass vor 2 Jahren in Tampere war er an der Weltmeisterschaft dabei, hat sich dann im zweiten Spiel verletzt, musste nach Hause gehen, und letztes Jahr war er auch ein natürlicher Kandidat. Und hat dann während der Weltmeisterschaftsvorbereitung sich verletzt in Deutschland bei diesem Camp, musste dann nach Hause, hat dann das nächste Camp ganz auslassen müssen, und das hat dann einfach nicht mehr gereicht, ins Team zurückzukehren mit seiner Verletzung, oder? Und wenn er von Verletzungen verschont bleibt, dann ist er sicher ein starker Kandidat.
Merkt man das auch, dass es Spielern im Verein gut läuft? Also wenn die zum Nationalteam kommen, ich habe vor ein paar Wochen an dieser Stelle schon mal was diskutiert, dass die Tampa Bay Lightning rund um die Amtsübernahme von John Cooper betroffen hatte, wo Steven Stamkos gesagt hatte, John Cooper hat es verstanden, uns den Swagger zurückzugeben. Und das ist so ein bedeutungsschwangeres Wort, ja, dieses coole läuft eh alles von der Hand da sein. Merkt man als Teamchef Hoppler, der kommt jetzt von einem Club, wo ihm gerade viel zusammenläuft, oder auch anders, okay, das ist jetzt ein Spieler, der ist froh, beim Nationalteam zu sein, weil er im Club gerade irgendwie eine Horrorsaison hat?
Ja, beides stellt man fest. Also beides, natürlich, wenn es einem im Club besonders gut läuft, dann ist es auch so, dass man das auch im Nationalteam spürt, dass natürlich das Selbstvertrauen da ist, die Sicherheit da ist. Das hat man auch die Entwicklung gesehen von Benjamin Nissner zum Beispiel vor 2 Jahren, wo er zusammen mit Thomas Raffel und Peter Schneider diese überragende Sturmlinie war schon vor 2 Jahren bei Salzburg, wo sie dann auch Meister wurden, und das natürlich dann voll und ganz ins Nationalteam übertragen wurde. Das stellt man fest. Auf der anderen Seite stellt man schon auch fest, Spieler, die im Club Schwierigkeiten haben, da kann beides passieren. Da kann passieren, dass sie diese Schwierigkeiten auch im Nationalteam nicht abschütteln können. Es gibt aber schon solche, die vielleicht bei einer neuen Umgebung dann aus sich rauskommen und eher besser spielen. Es ist beides der Fall. Aber es hat sicher immer Einfluss.
Gegen Deutschland, hast du gesagt, hättest du durchaus auch mit dem Sieg klappen können, besseres Spiel des Turniers, und dann steht am Ende des Turniers gegen Dänemark weniger als 24 Stunden später wieder eine deutliche Niederlage. Gab es da sowas wie einen Spannungsabfall? Also als Team Austria Crack stelle ich mir jetzt von außen vor, freut man sich natürlich am meisten auf die Auseinandersetzung mit Deutschland. Da weiß man dann sicherlich auch, dass das in der Heimat eine noch stärker verfolgte, öfter gesehene Partie sein wird als wahrscheinlich gegen die Dänen. Ist ein Leistungs- oder Spannungsabfall Teil der Erklärung, warum es gegen Dänemark dann wieder deutlich wurde, oder waren es andere Gründe?
Nein, also grundsätzlich muss man mal wissen, dass wir die Abendpartie gespielt haben gegen Deutschland und am nächsten Tag um 11 Uhr in der Früh gegen Dänemark. Ich meine, wo gibt's sowas? Gibt's das irgendwo noch einmal? Bei irgendeinem Turnier, wo man am nächsten Tag um 11 Uhr spielt, wenn man am Abend vorher die Abendpartie hat, das gibt's nirgends. Und entsprechend so hat natürlich die Energie gefehlt. Also die Spieler waren nach dem Deutschlandspiel irgendwie um 22 Uhr beim Abendessen, waren sicher nicht vor Mitternacht im Bett und wahrscheinlich, weil das Adrenalin noch da war, vor morgen 1-2 hatten die gar nicht geschlafen. Und am nächsten Tag ist um 7.30 Uhr Frühstück, weil man musste aus dem Hotel auschecken, musste um 9 Uhr in der Halle sein, um 11 Uhr wieder das nächste Spiel. Das ist eigentlich ein No-Go. Eigentlich ist es gar nicht möglich, dass man dort performen kann. Und dann kommt noch dazu, ich meine, unser Dreifach-Torschütze Benny Baumgartner hat nicht gespielt in diesem Spiel, weil er eine Ellbogenverletzung hatte, die man schonen wollte. Kommt auch noch dazu, dann eben Dänemark mit der am klar stärksten besetzten Mannschaft an diesem Turnier. Da hat, glaube ich, außer einem Verteidiger war es die WM-Verteidigung. Stürmer haben gerade 3 oder 4 gefehlt und der Rest war auch von der WM-Besetzung. Die waren einfach zu stark. Wir hatten keine Energie. Dann der beste Spieler vom Vortag nach draußen. Also das sind so viele Vorzeichen. Und dann eben, wie gesagt, unser unerfahrener Torhüter, der an diesem Spiel 75 Safe-Prozent hatte, obwohl er kein Eiertor bekommen hat. Das sind einfach alles Vorzeichen gewesen, wo man mit so einem Resultat rechnen musste.
Gerade auch nachgesehen, es wird bei der gesamten AWM nie der Fall sein, dass man binnen 24 Stunden zweimal dann auch auf dem Eis.
Ja, das war innerhalb 14 Stunden. Das genau. War nicht 24, in der 14 eben. Stunden.
Ja. Aber kannst dich freuen bei der AWM, ich meine, das ist dann wieder eine ganz andere Intensität, wird das nie der Fall sein. Und sonst gibt es ja hin und wieder auch noch einen Tag Pause. Aber das ist schon spannend, das dann auch so umrissen zu bekommen und sich das auch als Eishockey-Fan so vergegenwärtigen zu müssen, was den Spielern abverlangt wird, für die es teilweise heute dann schon wieder im Club auch weitergeht mit relevanten Spielen. Das sind dann schon ganz andere Belastungen, die unser Eins dann auch nur dank deiner Erklärungen dann wirklich so beginnt, glaube auch entsprechend nachzuvollziehen. Das Deutschlandturnier ist abgehakt, wir haben schon, oder noch nicht ganz abgehakt, aber es ist dabei aufgearbeitet zu werden. Wir haben auch schon einen kleinen Ausblick gewagt auf das, was im Dezember sich ereignen wird. Es wird hochkarätige Nationalteamtermine im Februar geben und es gibt noch sehr, sehr viel Positives, das den Verband umgibt, wo der Verband auch, glaube Anfang Oktober in Wien zu einer kleinen Leistungsschau-Pressekonferenz geladen hat. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die man notiert habe, über die ich natürlich auch mit dir sprechen möchte, wenn ich schon die Gelegenheit habe, so quasi zum Kehraus unseres Gesprächs, nämlich dass vergangenes Jahr aus Sicht des Verbandes sehr positiv bilanziert wurde, was die Zuseherinnen und Zuseherzahl anbelangt. Inwieweit ist es für dich auch ein Beleg, ein Lohn, der Arbeit zu wissen, das Nationalteam interessiert wieder mehr?
Ja, das ist klar so. Also ich wünsche mir, oder das ist meine Vision, dass das Nationalteam im eigenen Land immer vor vollem Stadion spielt. Und ich werde diese Vision immer haben. Also beispielsweise jetzt in Landshut war es ja so, in Landshut gehen 4.200 Zuschauer ins Stadion rein. Beim Spiel Österreich-Deutschland war 4.200 Leute ausverkauft. 4.200 Leute mit Deutschlandfahne in den Fingern. Eine Bombenstimmung. Unser Präsident Klaus Hartmann war auch vor Ort. Er war auch ganz begeistert von der Stimmung dort. Und so muss es sein oder so sollte es sein. So würde ich mir das wünschen. Ich war es auch in der Schweiz, wenn die Schweiz spielt. In der Schweiz ist auch ziemlich voll, wenn nicht sogar ausverkauft. Und wenn wir so populär sind, dass wir das so steigern können, dass wir immer mehr Zuschauer haben, eben sogar vor, weil man einfach das Nationalteam gerne spielen sieht. Man sind alles Österreicher, die spielen, es ist die nationale Identität. Den Zuschauern ist es dann egal, ob jemand von Salzburg, von Wien oder von Klagenfurt kommt, sondern es ist einfach Österreich und das würde ich mir wünschen. Und in dieser Beziehung war das letztes Jahr schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich hoffe, dass wir noch besser werden mit der Anzahl Zuschauer in diesem Jahr.
Nächste Gelegenheit, wie gesagt, am 14. und 15. Dezember in Klagenfurt. Dort gibt es, wie gesagt, 5x2 Tickets zu gewinnen. Die ersten 5 Rückmeldungen, die mich hier erreichen, via Social Media, @MartinPfann auf Twitter oder Instagram oder E-Mail mit hockeyoclock101@gmail.com, bekommen je 1x2 Karten für das Auftaktspiel von Team Austria am 14. Dezember. Wird die Abendpartie sein gegen aller Voraussicht nach Ungarn beim Vier-Nationen-Turnier. Und wenn wir beim Eishockey-Standort Klagenfurt sind, dann ist es nicht das letzte Turnier, das dieser Standort überbekommen wird. Es finden Ende April die Weltmeisterschaften der Frauen der Division 1A in Klagenfurt statt. Einmal mehr große Gelegenheit, den Frauen-Eishockeysport ins richtige Licht zu rücken und ihn auch prominent begleiten zu dürfen. Andererseits auch dieses lang gehegte Ziel, endlich zu den Top-Nationen dann aufzusteigen, dazuzugehören, wo man in der Vergangenheit schon nicht so weit entfernt war. Wie wichtig auch in der Gesamtjahresplanung ist dieses Frauen-Eishockey-Turnier, ist diese Division 1A der Frauen in Klagenfurt?
Ja, es ist sehr wichtig. Jede Weltmeisterschaft, die in Österreich stattfindet, ist hervorragend fürs nationale Eishockey. Und ich bin sehr froh, dass die Damen in Klagenfurt dieses Turnier machen können. Klagenfurt ist ein Top-Standort, auch von der Halle her, mit den Anzahl Kabinen, die man hat, mit der ganzen Facility. Und dann auch die Eishockey-Begeisterung, die es ohnehin in Kärnten gibt. Also das wird sicher eine ganz tolle Weltmeisterschaft für unsere Damen. Und das wird sie sicherlich auch leistungsmäßig beflügeln.
Der Nationalteamkalender für das Herrenteam ist pickepacke voll. Es gibt ein Vier-Nationen-Turnier im Februar 2024 in Frankreich. Es gibt schon viele Testspieltermine, die festgelegt worden sind. Da ist auch ein Schmankerl mit dabei gegen Deutschland. Ein Heimtermin, den man sich jetzt schon wahrscheinlich dick eintragen sollte, ist der 20. April gegen Tschechien. Und Anfang Mai kommt dann Team Canada. Allein, dass es schon wieder geklappt hat, Kanada nach Österreich zu lotsen, kann man dem Verband wahrscheinlich nur gratulieren. Aber was benötigt es, außer richtig guten Kontakten, um dieses Kaliber an Eishockeymannschaft tatsächlich zu einem Spiel in Österreich zu bewegen?
Ja, gute Gespräche und Argumente. Also das hat mal angefangen am indem ich im Kongress in Tampere, das ist der Hauptkongress, IHF hat immer 2 Kongresse. Das eine ist der Hauptkongress, das ist immer an der Weltmeisterschaft, zum Zeitpunkt von Halbfinal- und Finalspielen. Und der Mid-Season-Kongress ist immer Anfang Oktober, wie ich vorher erwähnt habe, in Portugal. Und dort beim Hauptkongress in Tampere habe ich den kanadischen Sportdirektor, den Scott Salmond, habe ich direkt angesprochen. Ich bin ja zu ihm hin, habe gesagt, du Scott, als ihr letztes Mal in Prag wart, der Weltmeisterschaft, habt ihr ja in Österreich den Standort gehabt für die Vorbereitung, da wurde ihr Weltmeister, wäre doch was, das wieder zu wiederholen, oder? Und dann hat er gesagt, ja, ist gut, können wir darüber reden, machen wir. Und dann blieben wir einfach ständig in Kontakt. Der nächste physische Kontakt war dann im August in einem Hotel in Wien, weil der Scott selber war gerade am Ivan Dinka-Turnier in der Slowakei, hat ein Hotelbesuch gehabt in Wien für ein paar Tage. Das haben wir natürlich dann ausgenutzt, zusammen mit meiner Mitarbeiterin Tamara Steiner. Haben wir ihn besucht im Hotel und haben ihm dann ein wenig detaillierter gesprochen, auch über das Datum und über die Umstände, über das Finanzielle. Und dann ja, war schon vieles vorbesprochen und die letzten Details wurden dann geregelt in Portugal und dann letztendlich auch in Form von einem Vertrag unterschrieben.
Und weiß jetzt nicht, ob der Spieltermin und der Austragungsort schon feststehen, würde natürlich wieder viel auf Wien hindeuten, aber egal wann und egal wo es stattfindet, einfach bitte regelmäßig den Nationalteam-Kalender von Team Austria checken, weil ihr nämlich auch die Schmankerl mit den Deutschlandpartien angesprochen habt. Da gibt's auch eines Ende April, glaube am 20. wird in Deutschland gespielt und am 22. dann in Zell am See. Also es wird auch auf jeden Fall einen Heimauftritt gegen Team Germany geben und dementsprechend hoffe ich, dass dieser positive Trend auch entsprechend weitergeht. Ich freue mich sehr, dass ÖRV-Nationalteam dann auch im Dezember auf heimischem Boden sehen zu dürfen. Freue mich sehr, mit Winter Day Hockey O'Clock on Tour einen kleinen Beitrag vielleicht auch dazu zu leisten, dass diese Euphorie auch entsprechend weitergeht. Freue mich noch viel mehr, dass du einmal mehr so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über Verbandstätigkeit und Nationalteam zu sprechen. Und wünsche dir weiterhin alles Gute für deine Aufgaben im Verband und im Team.
Gerne, gerne immer wieder. Danke.
Win today, Hockey. Oh,
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.